Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Dazu begrüßt sie Silke Hane an diesem spannenden Tag, vor allem in Thüringen, auf den die Sendung Deutschland heute ab 14.10 Uhr hier blickt. Aber wir kommen jetzt erstmal zu einer halben Stunde Wirtschaft. Geht es nach der Umweltorganisation Greenpeace, dann haben die Buschbrände in Australien ihren Ursprung in München, genauer in der Zentrale des Siemens-Konzerns. Das ist vielleicht ein bisschen kurz gesprungen, aber zweifelsohne hat Siemens sich in der Affäre um Signaltechnik für eine australische Bahnlinie zur umstrittenen Carmichael-Kohlemine nicht gerade geschickt angestellt. Der Schwerpunkt unserer Sendung heute. Außerdem bis 14 Uhr die Bilanz der Ökobank GLS, ein Teilerfolg von Volkswagen im Rechtsstreit mit der berüchtigten Prevent-Zulieferergruppe und die Deutsche Post nimmt ihre Preiserhöhung für Pakete und Päckchen zurück. Siemens-Chef Joe Kaeser hat noch etwa ein Jahr, bis sein Vertrag ausläuft. Gerüchte, er könnte vielleicht doch weitermachen, scheinen dieser Tage unrealistischer denn je. Denn Kaeser hat sich in eine schwierige Lage manövriert durch das Hin und Her in der Debatte um die indirekte Siemens-Beteiligung an der Carmichael-Kohlemine in Australien. All das entlädt sich heute in München bei der Hauptversammlung des Konzerns. Michael Watzke berichtet für uns von vor Ort.
Stoppt die Adani-Kohlemine in Australien, fordert eine Menschenkette aus knapp 400 Demonstranten heute Morgen vor der Münchner Olympiahalle. Nur 100 Meter Luftlinie entfernt präsentiert Siemens-Chef Joe Kaeser da gerade die Quartalszahlen und bezeichnet seinen Konzern als grünen Pionier, der früher als andere beschlossen habe, bis 2030 klimaneutral zu wirtschaften.
Insoweit mutet es sich schon fast grotesk an, dass wir durch ein Signaltechnikprojekt in Australien zur Zielscheibe doch zahlreicher Umweltaktivisten geworden sind.
Draußen vor der Halle verfolgen einige Klimaaktivisten Kaesers Rede im Internet-Livestream. Hier erntet der Siemens-Chef Gelächter, etwa bei Studentin Anja, die extra aus Heidelberg angereist ist.
Naja, also Siemens behauptet, bis 2030 klimaneutral zu sein. Das funktioniert wenig, wenn man eine Kohlemine unterstützt, die bis 2080 noch Kohle fördert. Also selbst wenn sie das nicht auf ihre Klimabilanz schreiben müssen, sind sie trotzdem dafür verantwortlich, dass die Kohle verbrannt wird. Und also es ist egal, wer das CO2 emittiert. Wenn es dann nicht bei Siemens auf der Bilanz steht, sieht es für die natürlich gut aus, aber es ist pures Greenwashing.
Mehrere Klimademonstranten von Greenpeace geraten mit der Polizei aneinander, denn sie legen sich so vor die Halleneingänge, dass die Siemens-Aktionäre über sie drüber steigen müssen. Viele Anteilseigner reagieren verärgert. Sie unterstützen Joe Kaesers harten Kurs in der Umweltdebatte.
Wir leben in einer Rechtsgesellschaft und da muss das Recht auch für alle gelten. Ja? Und wenn ich einen Vertrag abgeschlossen habe, dann muss ich mich daran halten. Ja?
Vertragstreue ist Kaesers wichtigstes Argument dafür, nicht auf die Forderungen der Klimademonstranten von Fridays for Future einzugehen. Kaeser wird aber an diesem Morgen häufig noch auf einen anderen Vertrag angesprochen. Auf seinen eigenen. Der läuft Ende des Jahres aus. Will Kaeser danach als Siemens-Chef weitermachen? Der Niederbayer grinst.
Die Spannung steigt. Also wissen Sie, wir haben einen Plan. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Der Aufsichtsrat hat sich dazu geäußert. Dem gibt es auch nichts Neues. Vielleicht heute in der Hauptversammlungsrede von Herrn Snabe, aber wahrscheinlich hier nicht. Würde ich wahrscheinlich kennen.
Jim Snabe, der Siemens-Aufsichtsratsvorsitzende, lässt dann aber doch eine Bemerkung fallen, als er Kaeser für dessen Mut beim Umbau des Konzerns dankt.
Lieber Herr Kaeser, die meisten Vorstandsvorsitzenden hätten gegen Ende ihrer Amtszeit solch große Veränderungen gescheut.
Ende der Amtszeit. Das deutet eher darauf hin, dass Kaesers heutige Hauptversammlungsrede seine letzte vor den Aktionären war. Kaeser skizziert ausführlich das zukünftige Gesicht von Siemens. Für September plant der Konzern den Börsengang des Ablegers Siemens Energy, der auch 67% der Windkraftfirma Siemens Gamesa halten wird. Dann besteht Siemens aus drei Säulen. Healthineers, also die Medizintechnik, Energy, ehemals Power and Gas, und der Siemens AG mit dem Rest. Das aktuelle Quartal lief für Siemens übrigens durchwachsen. 30% Gewinnrückgang auf 1,4 Milliarden Euro bedeuten laut Kaeser,
dass wir tatsächlich schon bessere Quartale hatten, das ist gar keine Frage.
Der Umsatz allerdings ist stabil geblieben und der Auftragsbestand erreichte mit 146 Milliarden Euro eine neue Rekordhöhe.
Michael Watzke berichtete aus München von der Siemens Hauptversammlung und damit an die Börse, wo der Konzern heute natürlich auch unter Beobachtung steht. Frage an meinen Kollegen Viktor Goldgar in unserem Börsenstudio. Wie schauen denn Investoren auf den Konzern?
Naja, die Aktie von Siemens legt heute knapp 0,7% zu. Alles Weitere möchte ich vertiefen mit Stefan Schöppner von der Commerzbank. Er ist der Siemens-Experte. Wir haben es ja gehört, Siemens steht, was Umwelt, was Klima angeht, groß in der Diskussion. Aber deutsche Fondsgesellschaften sagen jetzt heute Morgen, Siemens hätte diesen Auftrag in Australien niemals unterschreiben dürfen. Das ist das eine. Das andere ist, hätten sie ihn auch abblasen müssen, nachdem die Tinte unter dem Vertrag schon trocken war. Was ist Ihre Position?
Meine Position ist so ähnlich. Man muss vorher nachdenken, wenn man unterschreibt, da hätte man was machen können. Danach, wenn ein Vertrag geschlossen ist, ist das extrem schwierig, dann noch was zu verändern mit den erheblichen Nebenwirkungen vertraglicher Art, aber auch von der Reputation her gesehen.
Jetzt sagen viele, Siemens hat jetzt aber auch einen Reputationsschaden erlitten. Ist das nicht auch etwas, was in die Waagschale zu werfen ist?
Vielleicht, man muss mal sehen, wenn jetzt ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, die Diskussion ist ja noch relativ frisch, wie das dann in einigen Wochen aussieht, es ist letztendlich ein kleiner Auftrag.
Wenn wir dann noch mal schauen, wir haben es im Beitrag auch den Ton von Herrn Käser gehört. Er hat sich heute Morgen eingelassen, hat gesagt, es mute grotesk an, dass man jetzt so ins Kreuzfeuer der Kritik geraten sei. Hat der Mann die Signale der vergangenen Wochen nicht verstanden?
Vielleicht ist er jetzt bereit, mehr Persönliches aus sich rauszulassen, was er jetzt wirklich denkt, vielleicht ein bisschen weniger diplomatisch als in der Vergangenheit, weil er so schwer jetzt unter Druck gekommen ist durch die öffentliche Diskussion.
Die öffentliche Debatte ist das eine. Wir wollen aber auch auf die Unternehmensstrategie schauen. Auch das haben wir im Beitrag schon gehört. Siemens will ja das bisherige Geschäft mit Kohle-, Gas- und Windkraftanlagen bündeln in der Gesellschaft Siemens Energy. Ist diese neue Einheit dann Zukunft von Siemens oder ist das eine Art Bad Bank von Problemprojekten?
Also eine Bad Bank würde ich das nicht bezeichnen. Die neue Einheit soll ja an die Börse gehen und an die Börse kann nur was gehen, was eine Zukunft hat. Und wenn man sich die Einheit im Detail anguckt, ist da durchaus schon viel Zukunft da. Erstmal die Windenergiesparte und auch klassische Turbinen für Gas und auch andere Turbinen, die vielleicht mit Dampf getrieben werden, die werden weiter ihre Zukunft haben, weil die Energiewende wird noch viel Zeit brauchen.
Jetzt haben Sie Zukunft Windenergie angesprochen. Viele dürfte das überraschen, wenn wir schauen, es gibt viele Windunternehmen wie Enercon, Nordex oder Senvion. Das sind Namen, die als Krisennamen eigentlich in den letzten Monaten in der Diskussion waren. Warum ist bei Siemens jetzt Windkraft Zukunftsgeschäft?
Man muss da unterscheiden zwischen den Namen, die Sie nannten, mit vielleicht einem stärkeren Fokus auf den deutschen Heimatmarkt und den großen internationalen Namen. Der Windmarkt hat sich hier von Deutschland, wo er mal gestartet ist, sehr emanzipiert. Das ist jetzt ein richtig globaler Markt und damit braucht man auch einen globalen Auftritt und muss sich dem globalen Wettbewerb stellen. Und das haben vielleicht die kleineren Anbieter aufgrund der deutschen Subventionen zu spät begonnen.
Schauen wir noch mal auf die heutige Hauptversammlung. Da können ja die Aktionäre sprechen. Der größte Siemens-Aktionär nach der Siemens-Familie ist BlackRock, der weltgrößte Vermögensverwalter. Der Chef von BlackRock hat sich vor einigen Wochen eingelassen und gesagt, Unternehmen müssen grüner werden. Wie stark spürt Siemens jetzt auch den Druck der Finanzprofis?
Spürt jeder den Druck der Finanzprofis, weil es geht um das eine, eben grüner zu werden, aber um die andere Seite, eben um die Zukunft. Und wenn alles grüner wird, verdient man auf der grünen Seite auch in Zukunft mehr Geld oder richtig Geld. Und deswegen fordern alle, dass man sich auf die Technologien der Zukunft ausrichten muss. Ist kein Widerspruch.
Wie gut ist Siemens da aufgestellt?
Kommt Schritt für Schritt voran.
Stefan Schöppner von der Commerzbank, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Danke an Herrn Schöppner auch von mir hier aus dem DLF-Studio in Köln. Herr Göttger, dann schauen wir jetzt noch auf andere Unternehmen aus dem DAX. Infineon hat heute Quartalszahlen vorgelegt.
Ja, die sahen eigentlich eher gemischt aus. Der Start ins Jahr war schwach. Die Flaute in der Autobranche schlägt bei Infineon als Sensorhersteller und Chipmacher natürlich durch. Auf der anderen Seite sagen Analysten aber auch, die gehen an die Kosten ran. Die haben ihr Ziel für das Gesamtjahr erstmal nicht angetastet. Das macht Mut, das war auch mehr als erwartet. Und das löst bei den Aktien von Infineon einen ordentlichen Kurssprung aus. Plus 9,3%. Sieht man auch nicht alle Tage an der Börse.
Und überhaupt legen die meisten DAX-Werte heute zu. Ist die Coronavirus-Angst verflogen?
Ja, die meisten Aktien heute deutlich im grünen Bereich. Auch der DAX 1,2% im Plus aktuell. Das hängt mit dem Coronavirus zusammen. Chinesische Medien berichten, dass ein medizinisches Forschungsteam einen Durchbruch erzielt habe. Solche Meldungen muss man mit großer Vorsicht genießen. Aber die Aktionäre tun das gerade nicht, drücken auf die Kaufenknöpfe. Das Prinzip ist eigentlich, alles, was in den vergangenen Tagen nicht gut gelitten war, legt heute zu. Vor allem zum Beispiel die deutsche Lufthansa heute plus 5%.
Dann schauen wir noch in die USA. Der Autobauer Ford verbucht einen Quartalsverlust von 1,7 Milliarden Euro. Sind Anleger enttäuscht?
Ja, minus 8% bei Ford. Das ist ein klares Daumen-runter-Signal. Auch der Ford-Chef hat das verstanden. Er sagt, das Unternehmen muss sich ändern. Aber Ford steckt eben in der Zwickmühle. Die Autoabsätze gehen zurück. Sie müssen massiv in neue Mobilitätsformen investieren. Das beides gleichzeitig ist, um es mal vorsichtig zu sagen, eine Herausforderung. Viele hier an der Börse singen da schon so ein bisschen den Abgesang auf die traditionellen Autokonzerne. Vor allem, wenn man sich eben anschaut, dass der E-Auto-Pionier Tesla inzwischen mehr als viermal so viel wert ist wie Ford an der Börse. Bei Tesla steigt der Kurs ja rasant in den vergangenen Tagen. Vorgestern plus 20%, gestern nochmal plus 14. Viele hoffen an der Börse, dass Tesla die Mobilität der Zukunft ist. Experten sagen hier aber, das ist inzwischen auch schon eine ganz schön überhitzte Aktie.
Ja, letzten Sommer wurde noch über die Insolvenz von Tesla spekuliert. Dann schauen wir jetzt noch auf eBay um den Online-Marktplatz, den amerikanischen. Auch da ranken sich Übernahmegerüchte.
Ja, der Börsenbetreiber ICE, das ist der Betreiber der New Yorker Börse unter anderem, will eBay einem Medienbericht zufolge kaufen, will 321 Mainz sagen. Das passt ins Konzept, denn eBay ist ja gewissermaßen auch eine Handelsplattform.
Und dann schauen wir noch auf den Euro, deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Der Euro kostet 1,1022 $, die Feinunze Gold bei 1.554 Dollar, eher stabil. Und die Durchschnittsrendite deutscher Staatsanleihen steigt auf minus 0,38%.
Börseninformationen von Viktor Goldger, vielen Dank nach Frankfurt. Und da haben wir über Siemens gesprochen. Druck auf sogenannte schmutzige Geschäfte, zum Beispiel mit fossilen Brennstoffen, üben aber längst nicht mehr nur Aktivistinnen und Aktivisten aus, sondern zunehmend auch Finanzinvestoren. So hatte etwa BlackRock-Chef Larry Fink, wir haben es gehört, kürzlich in einem Brief an Vorstände angekündigt, Investments stärker an Kriterien des Klimaschutzes auszurichten. Was heißt das für alteingesessene Öko-Akteure auf dem Finanzmarkt? Der Frage ist Mischa Erhardt für uns bei der GLS-Bank nachgegangen. Nach eigenen Angaben die älteste Ökobank der Welt.
Sozial und ökologisch, und das heißt heutzutage auch möglichst klimaneutral, haben Projekte zu sein, die die GLS-Bank mit Krediten unterstützt. Da geht es natürlich auch um spezielle Klimaschutzprojekte oder Investitionen in erneuerbare Energien. Aber auch
Wohnen, Landwirtschaft, Mobilität, also Verkehrssektor, das sind so die Themen. Ganz wesentlich ist auch, wie unsere Kunden sich dafür entscheiden. Also bei uns kann jeder Kunde entscheiden, in welchem Sektor oder in welcher Branche investiert werden soll.
Sagt GLS-Bank-Vorständin Aysel Osmanoğlu. Seit rund 45 Jahren gibt es die nach Kunden in Deutschland größte Ethikbank GLS nun schon. Und in Zeiten der Klimaschutzdebatte verzeichnet sie einen starken Kundenzuwachs. Denn über die nachhaltige Verwendung ihrer Kundeneinlagen bei Banken denken offenbar mehr und mehr Menschen nach.
Darüber nachgedacht, ja, aber noch nicht in der Tiefe recherchiert. Also ich weiß darüber noch zu wenig.
Natürlich denkt man in Zeiten der Nachhaltigkeit schon an Verantwortung gegenüber Investitionen.
Nee, habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
Sehr sinnvolle Sache.
35.000 Neukunden sind im vergangenen Jahr zur GLS gekommen. Gut 240.000 sind es mittlerweile. Ein Ausschuss der Bank prüft nach strengen Kriterien, wo die Bank ihre Gelder hinsteuert und anlegt. So hat die Überprüfung des gesamten Kredit- und des Klimafonds-Portfolios der Bank ergeben, dass sie damit das Ziel der maximalen Erderwärmung von 2 Grad erreichen würde. Andere Banken werden diesem Ziel folgen müssen. Denn Anlagen und Kredite für Projekte und Unternehmen aus der CO2-intensiven fossilen Ära werden in Zukunft an Wert verlieren. Dagegen werden Banken und Finanzwirtschaft in Zukunft viel stärker nachhaltig investieren und finanzieren müssen. Nach Berechnungen der EU-Kommission müssen jährlich rund 240 Milliarden Euro investiert werden, um die europäische Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität zu transformieren.
Und das ist im Grunde genommen ein Freudenfest für Banken. Könnte es sein.
Sagt der Vorstandssprecher der GLS, Thomas Jorberg.
Denn endlich gibt es sinnvolle Notwendigkeit zu finanzieren. Insofern, wir haben es mit ganz enormen Risiken, die entstehen werden, zu tun. Und wir haben es mit Riesenchancen zu tun, die es zu finanzieren gelte, wenn man denn die Sache richtig anpackt.
Dass die Nachfrage nach sozialen und klimaneutralen Anlagen stark ansteigt, lässt sich an den Geschäftszahlen der GLS ablesen. Der Gewinn vor Steuern und Risikovorsorge hat um 13% auf rund 40 Millionen Euro angezogen. Wie andere Banken wird die GLS ab April verstärkt die Minuszinsen der EZB an vermögende Kunden ab 250.000 Euro auf dem Konto weitergeben. Die GLS nennt das Einlagengeld. Denn die Zinsmargen stehen auch bei der Ökobank unter Druck. In Zukunft, so die GLS, werden deswegen nicht mehr in erster Linie Kreditnehmer einer Bank die Kosten der Finanzinstitute über ihre Kreditzinsen finanzieren, sondern alle Kunden werden vermehrt für Bankdienstleistungen bezahlen müssen.
Mischa Erhardt berichtete über die Bilanz der Ökobank GLS. In der Autoindustrie ist eine Kennziffer von besonderer Bedeutung, die Rendite, der Gewinn pro Auto. Das erklärt den Druck, den Hersteller häufig auf ihre Zulieferer ausüben, die Teile noch billiger zu liefern. Manche Einkaufschefs sind nahezu berüchtigt für ihre harte Hand bei Preisverhandlungen. Umgekehrt hat dieses Machtverhältnis 2016 der Zulieferer Prevent, der mehrere Wochen die Produktion bei Volkswagen hatte stillstehen lassen. VW hatte daraufhin Verträge mit Prevent gekündigt, wogegen Prevent prompt klagte. Heute ist ein Urteil gefallen. Ich spreche jetzt mit Alexander Budde, unserem Niedersachsen- und VW-Experten. Man muss die Vorgeschichte vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter erläutern. Herr Budde, wie genau verlaufen hier die Fronten?
Ja, also im Grunde gab es eigentlich eine Einigung, dieses sogenannte Eckpunktepapier, das Sie erwähnten, das der Befriedung dienen sollte. VW sicherte Prevent damals 2016 zu, die Bauteile noch einige Jahre liefern zu dürfen, um dann in einem geordneten Verfahren zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Aber dieser Friede währte nur kurz. Volkswagen hatte sich nämlich mit Hochdruck alternative Lieferanten für diese Bauteile gesucht. Und sobald die Anfang 2018 als Ersatz einspringen konnten, hatten dann sämtliche Marken ihre Verträge mit Prevent gekündigt. Unter anderem auch mit der Prevent-Gesellschaft TWB in Hagen, ein Hersteller von Sitzschalen, der jetzt auf Schadensersatz geklagt hat.
Den muss Volkswagen jetzt nicht zahlen. Das Urteil ist zugunsten von VW ausgefallen. Mit welcher Begründung?
Ja, Volkswagen hatte seiner ordentlichen Kündigung der Lieferverträge noch eine außerordentliche hinterhergeschickt und dabei eine Reihe von Gründen angeführt. Vor allen Dingen, dass man sich von Prevent erpresst fühle. Drastische Preisaufschläge um 25% Lieferstopp, dieses sogenannte Eckpunktepapier, das habe VW damals nur deshalb unterschrieben, weil man sich in einer beispiellosen Zwangslage befand. Und dieser Rechtsauffassung schließt sich der Richter in seinem heutigen Urteil an. Anders sieht er den Fall allerdings bei der ebenfalls beklagten Konzerntochter Audi. Die hatte eben nur ordentlich gekündigt, mit Verweis darauf, dass diese einzelnen Zulieferbetriebe nunmehr unter dem Dach dieses Firmenkonstrukts von Prevent sich alle doch dieser einen Unternehmerfamilie zuordnen ließen, mit der man in den letzten Jahren so schlechte Erfahrungen gemacht hat und das Vertrauen in zuverlässige Lieferungen und dergleichen eben vollkommen zerrüttet sei. Und da geht das Oberlandesgericht anders als die Vorinstanz nicht mit und sagt, ein so begründetes, ordentliches Kündigungsrecht überdies mit so sofortiger Wirkung, das sehen solche Lieferverträge nicht vor.
Also sozusagen ein gemischtes Urteil. Wie reagieren denn die Beteiligten jetzt?
Ja, Volkswagen sieht sich zumindest in einem Punkt bestätigt.
Der Richter hat in der Verhandlung nochmals deutlich gemacht, dass TWB mit Mitteln der Erpressung agierte. Das untermauert einmal mehr, dass die Volkswagen AG in der Auseinandersetzung mit Prevent Geschädigte und nicht Verursacherin ist.
So heißt es in einer schriftlichen Erklärung aus Wolfsburg heute, wegen der Nichtzulassung der Revision im Fall Audi will man eine Beschwerde beim Bundesgerichtshof prüfen und dann müsste man ja auch noch in einem separaten Verfahren die jeweiligen Kosten für diese Auseinandersetzung gegeneinander rechnen. Prevent seinerseits spricht durchaus von einer Signalwirkung des Urteils. Das jüngste Urteil und der Konflikt insgesamt lenke nämlich den Blick auf die Kräfteverhältnisse zwischen den großen Autobauern und ihrer Zulieferer.
Für die Automobilzulieferbranche wird es interessant sein, ob Volkswagen ähnliche Klauseln in seinen Verträgen mit anderen Zulieferern anwendet. Falls dies der Fall ist, dürfte auch deren Wirksamkeit nach der heutigen Entscheidung zumindest fraglich sein.
Ja, genau, denn viele dieser Partnerfirmen entwickeln für ihre Kunden passgenaue Lösungen, gehen in finanzielle Vorleistung, so argumentiert die Prevent-Seite. Sie stellen Maschinen auf, sie stellen Personal ein und müssen am Ende einen Preis kalkulieren, der von einer Laufzeit über vielleicht 10 Jahre und länger ebenso abhängt wie vom Volumen. Und wenn dann solche Verträge einseitig, quasi über Nacht und mit eher vagen Gründen einfach gekündigt werden können von den Autobauern, dann entsteht ein gewaltiger Schaden, den man dann nur durch Preisaufschläge auf die restlichen Lieferungen irgendwie ausgleichen kann, so die Argumentation. Feststeht, Das Schlusswort in dieser Auseinandersetzung ist noch lange nicht gesprochen, denn Prevents Geschäftsmodell ist schlicht strauchelnde Autozulieferer zu kaufen und wieder an den Markt zu bringen. Und da kommen Sie in Deutschland zumindest an VW nicht vorbei.
Einschätzung und Information von Alexander Bode in Hannover. Vielen Dank. Die Deutsche Post DHL Group nimmt die Preiserhöhung für Privatkundenpakete zurück. Damit will die Post einem rechtlichen Streit mit der Bundesnetzagentur aus dem Weg gehen. Einzelheiten von Dietmar Dörner.
Die Bundesnetzagentur in Bonn ist der Ansicht, dass die seit Januar geltenden neuen Paketpreise überhöht sind. Deswegen hatte sie im Januar ein Verfahren gegen DHL eingeleitet. Ehe dieses Verfahren nun Fahrt aufnimmt, reagiert die Deutsche Post. Sie macht die Preiserhöhung zum 1. Mai dieses Jahres rückgängig. Die Post hatte die Päckchen- und Paketpreise für Privatkunden zu Beginn des Jahres um 3% erhöht. Gründe seien vor allem deutliche Kostensteigerungen in den Bereichen Personal und Transport, so der Konzern. Die Bundesnetzagentur sieht das anders. Ihrer Analyse nach würde die 3%ige Erhöhung der Paket- und Päckchenpreise zu deutlich höheren Einnahmen führen als von der Post angegeben. Die Preiserhöhung könnte erst im Mai wieder zurückgenommen werden, so die Post, da die IT-Systeme in den 24.000 Annahmestellen wieder umgestellt werden müssten, so das Unternehmen.
Dietmar Dörner berichtete aus Bonn. Im Mittelpunkt unserer Wirtschaftspresseschau steht heute die Absicht der IG Metall, ohne konkrete Lohnforderungen und noch vor Ablauf der Friedenspflicht mit den Arbeitgebern Verhandlungen aufzunehmen, bei denen es vor allem um Beschäftigungssicherung gehen soll.
Angesichts des tiefgreifenden Wandels in der Industrie sei dies das einzig Richtige, meint die Neue Osnabrücker Zeitung. Denn es ist klar: Elektromobilität, Digitalisierung, Automatisierung und nicht zuletzt die Anforderungen des Klimaschutzes sind Herausforderungen, die die Branche nur gemeinsam meistern kann. Tarifrituale verbieten sich deshalb. Und so ist es gut möglich, dass rote Fahnen und Trillerpfeifen diesmal nicht gebraucht werden und die Tarifpartner frühzeitig eine grundlegende Einigung erzielen. Als spannendes Experiment wertet die Frankfurter Allgemeine Zeitung diese Tarifrunde. Die IG Metall hat einerseits die Erwartungen ihrer Mitglieder an Lohnerhöhungen nach Kräften gedämpft. Andererseits weckt sie sehr hohe Erwartungen an die Fähigkeit von Tarifpolitik, Arbeitsplätze in krisengeschüttelten Unternehmen zu sichern. Ob die Stellen bleiben, entscheidet aber in letzter Konsequenz stets der einzelne Arbeitgeber. Und falls dann Stellen wegfallen, kann die IG Metall die Arbeitgeberverbände kaum dafür bestrafen. Auch das Handelsblatt formuliert vorsichtig: Noch gibt es keine Garantie, dass die Gespräche durch die Friedenspfeife zu einem Ergebnis führen. Gewerkschaft und Arbeitgeber haben schon Wünsche formuliert, die für die jeweils andere Seite unerfüllbar sind. Wenn es der IG Metall mit der Beschäftigungssicherung aber wirklich ernst ist, kann sie kaum mehr auf den Krawallkurs zurückschwenken. Standortgarantien für Werke, die mit Streik überzogen werden, wird kein Arbeitgeber gerne geben. Als erster Ölkonzern bietet Shell an seinen deutschen Tankstellen für 1 Cent mehr pro Liter eine zumindest teilweise Kompensation für den CO2-Ausstoß an. Dazu schreibt die Ostfriesen-Zeitung aus Leer: Genau wie andere Unternehmen, die bislang vom Raubbau an der Natur gelebt haben, ist Shell gezwungen, umzusteuern. Und zwar radikal. Wenn dieser Konzern jetzt einen kleinen Schritt in die richtige Richtung wagt und ein globales, nachhaltiges Stromgeschäft aufbauen oder einen Teil des Gewinns in Wälder investieren will, dann darf man ihn dabei ruhig unterstützen. Nur sollte man an der Zapfsäule dann bitte nicht der Illusion erliegen, man engagiere sich jetzt für die Umwelt und könne sein Gewissen beruhigen.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Damit geht Wirtschaft am Mittag schon zu Ende. Die Sendung Deutschland heute blickt, wie gesagt, ab 14.10 Uhr nochmal nach Thüringen, wo Thomas Kemmerich von der FDP überraschend zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist. An dieser Stelle verabschiedet sich Silke Hane. Ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis hierhin und einen schönen Tag Ihnen noch. Bis dann. Ciao.